Man bat mich, heute Morgen etwas zum Thema Gemeindebau zu sagen. Und das will ich auch gern tun. Zuerst einige kurze einleitenden Worte zu dem Begriff Gemeindebau. Zuerst zu dem Begriff Gemeinde. Was ist Gemeinde? Dieses Wort nehmen wir oft für selbstverständlich. Ich will auch mir nicht die Zeit nehmen, um es ganz zu erklären. Es wird gebraucht in einem weltlichen Sinne, auch in der Heiligen Schrift einige Male. Und dann wird es gebraucht im Sinne der Gemeinde Israels, aber meistens im Neuen Testament besonders in Bezug auf die Heilsschar, die das Volk der Erlösten. Diese Schar wird Gemeinde genannt. Was wir oft vergessen, ist, dass Gemeinde nicht eine Sache ist, sondern eine Person oder Personen. Es gibt eine Sache, die heißt Gemeinde, aber das hängt auch mit den Personen zusammen. Normalerweise, auch in bibelgläubigen Kreisen, wird Gemeinde als ein Verein betrachtet, das heißt eine Sache. Man spricht von Bau der Gemeinde, von Gründung der Gemeinde und denkt dabei an eine Sache. Aber es, in der Heiligen Schrift kennt man dieses Verständnis nicht. In der Heiligen Schrift, wenn man von Gemeinde spricht, denkt man an Personen, an Menschen, die erlöst sind durch Jesus Christus. Diese große Schar von Erlösten ist die Schar der Gemeinde, das heißt der Herausgerufenen oder der aus der Welt geholten und für Jesus Christus Geheiligten. In diesem Sinne wird das Wort in einem engeren und in einem weiteren Sinne gebraucht. Im weitesten Sinne schließt die Schar der Christen, der Gemeinde, alle Menschen ein, die einmal vor dem Thron als Erlöste da sein werden, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Jesus sagt zum Beispiel einmal, dass die, die von den Pharisäern und Schriftgelehrten als weit weg zu betrachten wären, dass solche, weil sie Jesus liebgewonnen haben und sich von ihm vergeben ließen, selbst Huren und Zöllner, dass solche Vorzug erleben werden im Reich Gottes, denn sie werden es sein, die mit Abraham, Isaak und Jakob sich setzen werden, um dort die Gegenwart Gottes zu genießen. Das heißt also, dass Abraham, Isaak und Jakob zu dieser Gemeinde gehören. Gemeinde und Reich Gottes werden in diesem Sinne auswechselnd gebraucht, obwohl Reich Gottes noch etwas anders zusätzlich gebraucht werden kann. Die Schar der Gemeinde schließt dann in einem etwas engeren Sinne die ein, die ab Pfingsten zu Jesus Christus gekommen sind. Und in einem noch engeren Sinne die auf der Erde noch leben. Denn die seit Pfingsten zum Glauben gekommen sind und jetzt beim Herrn sind, die gehören auch zur Gemeinde Jesu. Nur haben wir nicht Kontakt mit ihnen, aber sie gehören zur Gemeinde der Erstgeborenen, sagt der Hebräerschreiber. Und wir sind zu dieser großen Schar gekommen. Das heißt, in diesem Sinne wäre Gemeinde die aller Erlösten seit Pfingsten, ob im Himmel oder auf der Erde. Aber in einem engeren Sinne, wie gesagt, wird es gebraucht von denen, die jetzt gerade auf der Welt wohnen und jetzt Gemeinde Jesu sind, jetzt Erlöste sind hier auf Erden, wo immer sie sind Gemeinde Jesu. Und in einem noch engeren Sinne sind es die Menschen an einem bestimmten Ort, die zusammenleben wie ein Leib und so die Schar der Erlösten darstellen. Das ist auch Gemeinde, nicht ein Verein, sondern eine Gemeinde, eine Zahl von Christen. Wie immer sie auch zusammenleben mögen, sie sind Gemeinde Jesu. Was mir erst seit einigen Monaten oder Jahren klar geworden ist, ist, dass diese Gemeinde nicht etwas anderes ist grundsätzlich als die große Gemeinde, sondern nur ein Teil von ihr. Ich sage das, weil normalerweise man einen Unterschied macht zwischen Gemeinde am Ort und allgemeiner Gemeinde. Und wenn ich manchmal über Gemeinde spreche, dann fragt man mich, ja, von welcher Gemeinde sprechen Sie? Von der Ortsgemeinde oder von der allgemeinen Gemeinde? Das macht keinen Unterschied. Es ist dieselbe Gemeinde. Wir hier sind allgemeine Gemeinde und Gemeinde am Ort. Und die Geschwister aus Waldmössingen und Tuttlingen oder wo immerher sie gekommen sein mögen, sie sind jetzt Gemeinde Jesu hier, zusammen mit den Christen hier in Teilfingen und im weiteren Sinne in Albstadt. Wir sind jetzt Gemeinde Jesu in diesem Raum, weil wir zu Jesus gehören, dem Leib Christi. Dann aber, wie schon gesagt, ist Gemeinde auch in einem gewissen Sinne eine Sache. Das heißt, die Zusammenkunft der Gemeinde. Wir sind Gemeinde in einem zweifachen Sinne heute, als Menschen und als Zusammenkunft. Die Menschen sind Personen und die Zusammenkunft ist eine Sache. Wir haben jetzt Gemeinde in Gemeinde. Das heißt Personen in Zusammenkunft. Wir haben heute Morgen also eine Gemeinde in dieser bestimmten Zeit und heute Nachmittag wollen wir wieder Gemeinde haben in dem Sinne. Ja? Also eine Zusammenkunft. Wir würden vielleicht sagen Gemeindeversammlung, obwohl meistens Gemeindeversammlung, glaube ich, eine Geschäftssitzung der Gemeinde ist. Aber nach der Heiligen Schrift wäre das einfach die normale Gemeindezusammenkunft. So viel zum Begriff Gemeinde. Der Begriff Bau kann ausgewechselt werden mit Wachstum. Es hängt vom Bild ab, das wir benutzen. Die Gemeinde erfährt in der Heiligen Schrift viele Vergleiche. Zwei werden besonders mit Vorliebe vom Apostel Paulus gebraucht. Und diese sind ein Bau, ein Gebäude und der Leib. Und diese können auswechselnd bzw. abwechselnd gebraucht werden. Manchmal kann Paulus die Bezugswörter umtauschen. Er kann vielleicht vom Leib sprechen und dennoch vom Bau und dann vom Wachstum vielleicht. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber es scheint, als ob er hier einfach etwas durcheinander reden kann, weil das beide ähnliche Bilder sind und weil es doch um eine Dynamik geht. Deshalb, wenn man von Gemeindebau spricht, kann man auch von Gemeindewachstum sprechen, weil der Bau ein Leib ist und der Leib ist ein Gebäude. Aber das sind beides nur Bilder von den Menschen, die zu Jesus gehören im Geiste. Das heißt also, Gemeinde zu bauen, heißt dazu beizutragen, dass die Gemeinde wächst. Aber wie wächst nun Gemeinde? Und das soll nun der erste Teil unserer Betrachtung sein. Was ist eigentlich Gemeindebau oder Gemeindewachstum? Dazu einige Bibelstellen und die können wir aufschlagen. Sie dürfen mit aufschlagen, wenn Sie wollen. Zuerst Epheser 2. Epheser 2, ab Vers 19. So seid ihr also nicht mehr Fremde und Ausländer, es geht also um Personen, sondern Mitbürger, hier wird die Gemeinde mit einem Staat, mit einem Volk verglichen, mit dem Begriff Mitbürger, ähnlich wie Israel ein Volk war, ein Staat, Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Hausgenossen erinnert an das Bild der Familie. Das Wort Familie haben wir wohl nicht im Neuen Testament in diesem Sinne. Aber wir müssen, wenn wir dieses Bild verstehen wollen, den Begriffen Bruder, Schwester, Haus, Vater Söhne, Kinder, diesen Begriffen müssen wir nachgehen. Hier haben wir den Begriff Hausgenossen Gottes. Wir gehören zur Familie Gottes. Vers 20. Aufgebaut, jetzt kommt das Bild des Baus. So schnell kann Paulus die Bilder wechseln, ja? Aber alles trägt zu zum Verständnis der Gemeinde. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber der Haupteckstein ist, in welchem oder auf welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mitgebaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geiste. Hier haben wir zweimal den Begriff des Bauens, den Gedanken des Bauens. In Vers 21 heißt es, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst. Das heißt, Gemeinde wird gebaut, wächst. Die zwei können auswechselnd gebraucht werden. Der Bau wächst in dem Maße, wie neue Bausteine vom Schutthaufen der Welt, und nur von Schutthaufen werden die Steine geholt, nicht von der Fabrik. Sie kommen vom Schutthaufen der Welt und Gott macht sie selbst neu. Und jedes Mal, wenn ein Baustein, ein lebendiger Baustein neu gemacht wird und eingebaut wird, wächst der Bau in diesem Maße, wie zusätzliche Bausteine eingemauert werden. Am Tag, als ich Jesus Christus fand, 1935, glaube ich, war es, an dem Tag ist Gemeinde Jesu gewachsen und Gemeinde in Waldheim, Saskatchewan, wo ich aufgewachsen bin in Kanada. Die Gemeinde Jesu wächst jedes Mal, wenn jemand zum Glauben kommt, denn dann wird jemand einverleibt in den Leib Christi, eingemauert in das geistliche Haus Gottes. Aber jetzt heißt es, dass dieser Bau zusammengefügt und wachsend zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in welchem auch ihr mitgebaut werdet. Ihr werdet mitgebaut. Das heißt, wenn ein Stein bereits eingemauert ist, kann er immer noch wachsen. Wenn Sie sich vorstellen würden, dass die einzelnen Bausteine in diesem Hause plötzlich wachsen würden, dann hätten Sie vielleicht mehr Raum hier, mehr Platz. Ja. Also, die Gemeinde wächst in zweierlei Hinsicht, äußerlich und innerlich, in dem Maße, wie neue Menschen hinzukommen und in dem Maße, wie diese Menschen innerlich zunehmen. Um das besser zu verstehen, gehen wir zum nächsten Kapitel. Nicht in der Folge, das wäre Kapitel 3, aber wir überspringen eines, Kapitel 4. Epheser 4, ab Vers 13. Was Paulus in den Versen 11 und 12 sagt, dient den Versen 13 bis 16. Bis wir alle, jeder Christ, hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne. Es geht also um persönliches Wachstum. Jeder von uns soll heranreifen zu einem erwachsenen Manne-Status. Zum Größenmaße der Fülle Christi. Das heißt, er soll so aussehen wie Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien. Keiner von uns soll zurückbleiben. Es ist ein furchtbares Bild, ein unentwickeltes Kind zu sehen, das mit 25 Jahren immer noch so behandelt werden muss wie ein kleines Kind. Das gibt es. Das nennen wir Krankheit. Invaliden sind sie. Aber es ist für uns ein trauriger Anblick. Eine Freude ist es, ein gesundes Kind zu sehen, das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat zunimmt. Sollte es im Geistlichen sein. Paulus sagt, es ist unerwünscht, unmündig zu bleiben. Es ist nicht unerwünscht, unmündig zu sein, wenn das am Platz ist. Ja? Wenn man Christ geworden ist, nimmt man das so an. Die neuen Christen sollte man so annehmen, wie sie sind. Noch einmal, die Jungbekehrten sollte man annehmen, wie sie sind, mit allen ihren Windeln, mit allem ihrem Schreien, mit allen ihren Bedürfnissen. Die sollte man annehmen, wie sie sind und nicht gleich erwarten, dass sie vollkommen sind. Zeichen von Wiedergeburt sollten zu sehen sein, sehr bald, aber nicht Vollkommenheit. Reife kommt erst mit den Jahren, mit der Zeit. Aber diese Reife sollte kommen, sagt Paulus, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Und jetzt sagt er, wie das aussieht, wenn jemand unmündig ist. Hin und her geworfen. Die Epheser verstanden das, die hatten einen Hafen, nicht weit weg von der Stadt. Und da konnten sie sehen, wie das vom Schiff weggeworfene hin und her geworfen wurde mit den Wellen. Und das ist der Gedanke hier. Hin und her geworfen wie von Wellen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Die Wellen waren gegen Westen und der Wind konnte vom Osten kommen, von den Bergen. Ob das nun die Wellen sind oder der Wind, das Blatt, Herbstblatt im Wind, so soll ein Christ nicht sein, der sich bewegen lässt von einer Bewegung zur anderen. Wilhelm Busch hat das mal ganz praktisch gesagt. Es gibt Theologen, sagt er, die schreien so, wie die Kuh Mu schreit. Also mit der neuen Richtung schreien sie schon Mu in die Richtung. Mit der anderen Richtung, Mu, schreien sie gleich mit. Wo immerhin jetzt der Trend ist, da sind sie schon gleich dabei. So sollte ein Christ nicht sein, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Man sollte fest sein, einen Standpunkt haben, und sei es der falsche. Wo steht das geschrieben? Römer 14, letzter Vers. Jeder sollte seine Überzeugung haben. Er sollte Gründe haben für seine Überzeugung, nicht nur eine Überzeugung. Ich meine, das ist so. Nein, er sollte Gründe haben dafür. Und wenn es auch das Falsche ist, aber wenn er wirklich ehrlich sucht, Philipper 3, dann wird Gott ihm die Korrektur zeigen. Ja? Aber er sollte so leben, dass er Gründe hat für seine Überzeugung. Und wenn wir nur nicht einerlei Sinn sind, dann lehrt uns Römer 14 und 15, wie wir miteinander auskommen können. Das sind sehr wertvolle Kapitel. Durch jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen. Betrügerei kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Durch Verschlagenheit hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk als ein darreichendes nach dem Wirken eines Teils in seinem Maße sich das Wachstum des Leibes bewirkt, so dass er sich selbst baut in Liebe. Das ist ein schwieriger Satz, aber sehr wertvoll und man sollte ihn studieren. Wir wollen noch zurückkommen auf ihn. Aber jetzt will ich festhalten, das, was hier gesagt wird über die Bedeutung des Begriffes Gemeindebau. Es heißt wachsen in Christus. Gemeinde wird gebaut, wenn einzelne Christen gebaut werden. Aber wie mit einem irdischen Bau, so muss der Bau irgendwo hingebaut werden. Ich meine jetzt nicht platziert, sondern wenn er seinen Ort hat, und wenn gebaut wird, muss in eine Richtung gebaut werden. Normalerweise sprechen wir nicht so, aber im Geistlichen, wenn wir von der Gemeinde sprechen, müssen wir so sprechen. Aber wir haben einen Vergleich. Wenn man anfängt zu mauern auf einem Fundament, das Fundament ist ja jetzt da in Christus, und wenn man jetzt ein Fundament im Irdischen hat und man fängt an zu mauern, dann darf man ja nicht irgendwohin die Mauern stellen. Ich meine, irgendwohin wachsen lassen. Ja? Was bestimmt jetzt, wie weit eine Mauer aufgebaut wird und wann man fängt, dann ein Dach zu machen und wenn, welche Mauer soll höher sein als die andere und so weiter und so weiter. Was bestimmt das? Kann jemand mir das sagen? Der Bauplan, die Blaupause, der vom Architekten oder von dem Zuständigen entworfene Plan, der bestimmt, wie hoch die Mauern werden und wie das Dach, wie das obere aussehen soll. Wohin der Bau gebaut wird, wohin er wächst. Und auch die Gemeinde hat ein Ziel. Und jeder Stein wächst zum selben Ziel hin. Jeder Stein. Das heißt, der Bau sieht etwas anders aus als ein normaler Bau. Wir müssen ein bisschen flink denken, denn wir haben kein äußerliches Bild, das diesem alle in jeder Hinsicht entsprechen würde. Hier sind wir alle beim Haupt, ja? Es gibt keinen C am Gemeindeglied, am Gemeinde Jesu, am Leib Jesu, Entschuldigung, ja? Jeder ist unmittelbar am Haupt verbunden. Jeder. Und an diesem Haupt soll er sich halten. Dennoch können wir den Leib vergleichen in einigen Hinsichten. Das heißt, jeder Stein, jedes Glied soll mit Christus verbunden sein und soll zu ihm hinwachsen. Was heißt das, zu ihm hin? Nicht näher zu Jesus kommen. Wir sind so nah, wie wir sein können. Sondern so aussehen wie er. Und das kann schon eine Entfernung sein am Anfang. Aber Tag für Tag dürfen wir Jesus näher kommen in Wachstum. Nicht geografisch, wir sind bei ihm, wir sind in Christus. Wir sind angeschlossen wie Reben am Weinstock. Und wenn wir nicht angeschlossen sind, sind wir nicht in der Gemeinde, sind wir keine Christen. Also angeschlossen sind wir, aber wir sollen aussehen wie Jesus Christus. Und das braucht schon einige Zeit und einiges Bemühen von Seiten Christi und von Seiten anderer Christen. Also hin zu Jesus Christus wachsen. Christus Ähnlichkeit ist das Ziel des Lebens. Es ist das Ziel Gottes mit der Menschheit. 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und es ist das Ziel Gottes mit der Gemeinde. Römer 8, Vers 29. Damit wir dem Sohne ähnlich würden. Und Gemeindebau hat ein Ziel. Christus Ähnlichkeit. Nicht Betrieb. Als vor vielen Jahren auf einer Konferenz von Missionaren und Reichsgottesarbeiter jemand einmal wagte, etwas Neues zu sagen, oder einen neuen Gedanken über die Vorstellung Gemeinde, waren wohl einige aus ihrer traditionellen Haltung wachgerufen, beziehungsweise nicht wachgerufen, dann haben sie sich empört. Als einmal jemand Gemeinde reduzierte aufs Einfachste. Mit einmal kamen die traditionellen Vorstellungen von Gemeinde. Ja, aber Gemeinde muss doch einen Chor haben, ja. Gemeinde muss doch Diakonen haben und so weiter und so weiter. Gemeinde muss doch einen Sonntagmorgen Gottesdienst haben. Wir sind noch nicht so Gemeinde, wir müssen also einen Sonntagmorgen einen Gottesdienst haben. Was würden Sie tun, wenn wir plötzlich eine andere Regierung hätten? Und die würde verbieten, so sich zu treffen. Würden Sie immer noch Gemeinde Jesu sein? Natürlich. Die Formen können sich drastisch ändern. Heute Nachmittag komme ich vielleicht auf die Formen. Die können ganz anders aussehen oder sehr stark anders. Aber das Minimum von der Schrift erwarteter Form kann immer, fast immer beibehalten werden. Die Schrift ist so einfach in ihrer Struktur, dass man auch in Verfolgungszeiten biblische Gemeinde sein darf. Nicht Kulturgemeinde, amerikanisch oder deutsch oder türkisch oder afrikanisch, aber biblische Gemeinde, ja. Und das heißt, dass wir einmal vielleicht verzichten werden müssen auf das, was wir gewohnt waren, an Ballast mitzunehmen in unserem sogenannten Gemeindebau. Wir werden mehr und mehr lernen müssen, von der Schrift her zu denken. Es gibt viele Christen, die können das nicht. Ich finde übrigens, dass hier in Deutschland und in der Schweiz man noch fähiger ist oder schneller reagieren kann, wenn man dazu aufruft, schriftgemäß zu denken. Aber ich komme in andere Länder und wenn ich dann sage, was die Bibel über Gemeinde sagt, dann staunen die Leute. Die haben einfach ihre Tradition und die können nicht davon wegkommen. Aber so und so, Gemeinde hat doch das Recht so und so. Wer gibt uns das Recht? Und dann bleibt man einfach bei seinen Strukturen, weiß nicht in welchem Maße die eigentlich Gottes Bau von Gemeinde hindern können. Es ist wichtig, dass wir bei allem gegenwärtig Gewonnenen, dass wir neu fragen, wie steht's eigentlich geschrieben? Und das Wichtigste an dieser Stelle, dass wir von der Schrift her zu gewinnen haben, ist, dass wir noch einmal, möchte ich daran hinweisen, dass wir wegkommen von der Idee, dass Gemeinde eine Sache ist, die zu bauen ist. Gemeinde ist Menschen, die Christus ähnlich werden sollen. Und aller Gemeindebau, ob jetzt die Predigt oder irgendein Beitrag, irgendein Gespräch miteinander, ein Telefonat oder ein Brief, alles hat den Sinn, den Zweck, diesem Menschen zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist Gemeindebau. Dass man Jesus Christus ähnlicher wird. Und zweitens, nicht nur einzeln, sondern zusammen. Dies sind die zwei Aspekte, die wir im Ziel haben müssen, als Seelsorger, als solche, die voranzugehen haben. Wir haben danach zu trachten, dass jeder einzeln ermutigt wird, mit Christus zu leben und ihm ähnlicher zu werden. Und zweitens, dass diese vielen Einzelpersonen, diese Individuen zusammenleben wie ein Christusleib. Dieses zweite Ziel ist sehr schwer zu erreichen. Ich weiß es aus Erfahrung. Aber es muss ein Ziel sein, denn der Christus ist nicht ein Individuum nur. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 12, der Christus ist ein Leib. Er hat Glieder an sich heute. Und wir müssen lernen, zusammengefügt, zusammen verbunden zu leben. Frage, Testfrage. Was braucht es in Ihrem Leben, dann wegzubleiben, wenn die Christen, mit denen sie es zu tun haben, zusammenkommen? Wie viel braucht es, um wegzubleiben? Da ist der Test, wie stark sie verbunden sind mit diesen Leuten. Ja. Wie schnell oder was braucht es, um einem Mitchristen aus dem Weg zu gehen? Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie schnell kann das geschehen? Da ist der Test der Liebe, der Verbundenheit. Sehen Sie, Gemeinde ist Leben. Gemeinde ist Zusammenleben von Personen. Jeder von uns ist mit Jesus verbunden und Kraft dessen, im Zeichen dessen sind wir miteinander verbunden. In Liebe, sagt Paulus. Jeder in Liebe zum anderen und zu Jesus wächst zusammen. Individuell können wir nur so und so weit kommen im Wachstum. Wir brauchen einander für dieses Wachstum. Wir verlassen diesen Text und gehen zu einem anderen, der uns auch etwas mitgeben kann. Kolosser 2. Kolosser 2 zu den Versen 6 und 7. Wie ihr also Christus Jesus, den Herrn, annahm. Darf ich einmal eine praktische Frage stellen? Wer ist hier weniger als ein Jahr alt in Christus? Herrlich. Wunderbar. Sie dürfen ruhig schreien. Ja? Babys in der Gemeinde dürfen schreien. Das heißt, unangenehm auffallen. Nicht gemacht, nicht theatralisch, sondern spontan. Aus Liebe zu Jesus. Hören Sie, besonders diese jungen Christen, wie ihr Jesus angenommen habt, so wandelt in ihm. Dies ist ein Vers, den ein Vater in Christus mir mal mitgab, als ich als junger Christ am Straucheln war. Und ich wusste mir nicht raten, da habe ich mal einen Brief geschrieben an diesen Mann, von dem ich wusste. Und dann hat er mir eine Liste von Bibelversen gegeben für junge Christen, und dies war einer. So wie man Jesus angenommen hat. Das war für mich sehr einfach. Ich hatte mich hinter einem Hühnerstall bekehrt durch einen Satz. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. So wie ich in Verzweiflung mich dort auf die Knie warf, in den Schnee, und dort zu Jesus gerufen habe, so darf ich Tag für Tag zu Jesus kommen, in Abhängigkeit von ihm alles erwarten. So wie sie am Tag ihrer Bekehrung abhängig wurden von Jesus Christus, so bleiben sie abhängig, wie ein Kind. So lebt man in Christus. Und sobald sie anders anfangen zu leben, sind sie krank. Ein reifer Christ bleibt in dem Sinne, an der Stelle Kind. Man bleibt in der Beziehung Kind. Man reift im Vertrauen, aber man bleibt abhängig von Jesus Christus. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Aber, jetzt kommt das Wachstum. Als solche, die gewurzelt sind. Anfänglich sind die Wurzeln nicht sehr lang. Der Boden ist nicht sehr tief, in dem die Wurzeln sich befinden. Aber die Wurzeln sollen tiefer hineingehen. Wo hinein? In Christus. Christus ist der Boden, in dem wir wachsen. Tiefer hinein in Jesus Christus. Gewurzelt. Das heißt, sie holen dort ihr Leben. Die Wurzeln sind dazu da, einmal den Lebenssaft vom Boden zu holen und nach oben zu transportieren und entlang Stürme auf der Oberfläche des Bodens in diesem Leben, und die Wurzeln sollen festhalten. Und je stärker der Sturm, je stärker haben die Wurzeln sich zu klammern am Boden. Schade, wenn der Boden da nicht sehr tief ist und darunter Sand ist. Das habe ich gesehen in der Nähe von Villingen. Als in jenem Jahr, als die im Winter so viel Stürme kamen, ein Baum nach dem anderen umstürzte. Und im Wald waren dann viele umgestürzte Bäume. Und dann sah man, warum oft. Die Wurzeln waren zwar in die Horizontale gegangen, hatten sich da den Boden gesucht, aber es war vielleicht so viel Erde, dann kam Sand. Und wo dann der Boden so bestellt war, so war, da konnten die Bäume nicht tiefe Wurzeln haben. Wenn dann der Stress kam, sind sie umgekippt. Wir sollten tiefe Wurzeln haben in Jesus Christus hinein, damit wir nicht oben umkippen, wenn wir weiter wachsen. Gewurzelt sind und die aufgebaut werden, in die Tiefe gehen und in die Höhe. Aufgebaut werden in ihm, in Christus. Und befestigt werden im Glauben. Wir sollen also nicht so bleiben, wie wir waren am Tag unserer Annahme, als wir Jesus Christus annahmen. So wie ihr gelehrt wurdet, nicht anders, so wie ihr gelehrt wurdet, und ich hoffe, sie wurden so gelehrt, wie die Kolosser gelehrt wurden. Dieses so wie ihr gelehrt wurdet bezieht sich auf die Heilige Schrift, auf die Offenbarung, auf das Evangelium, auf die Wahrheit Gottes. Das ist der Boden, das ist der Maßstab fürs Wachstum. So wie ihr gelehrt wurdet und dann überfließend in demselben von Dank. Danksagung soll ein Kennzeichen des Christen sein. Also, Gemeindewachstum ist Wachstum äußerlich, mehr Menschen kommen zu Jesus. Innerliches Wachstum, man kommt vorwärts, das heißt, man wird befestigt, man wird aufgebaut, man wird Jesus Christus ähnlicher. Vielleicht kann ich noch dieses hinzufügen zum Schluss. Heute Nachmittag will ich auf die Frage eingehen, wer baut Gemeinde? Eine sehr wichtige Frage. Wer ist dafür verantwortlich? Aber eine Sache zum Schluss. Wenn wir wachsen und Christus ähnlicher werden, was heißt das, Jesus ähnlicher werden? Heißt das, dass wir alle Sandalen tragen müssen? Oder Kleider tragen müssen, wie Jesus sie trugen? Nein, das heißt es nicht. Wir müssen auch nicht allmächtig werden. Jesus war allmächtig, allwissend. Jesus war Gott und wir werden nicht zu Gottheiten. In welcher Hinsicht dann werden wir wie Jesus? In zweierlei Hinsicht. Im Grunde ist es einerlei Hinsicht. Wir werden wie Jesus in seinem Charakter. Nicht in seiner Größe, nicht in seiner Person, denn wir werden nicht Gottmenschen. Jesus war eine besondere Person. Es gibt nur eine solche Person im ganzen Universum, auch im geistlichen Universum. Eine Person, die zusammen Gott und Mensch ist. Nicht so werden wir. Wir bleiben Menschen. Wir werden auch nicht Engel. Wir bleiben Menschen. Aber wir bekommen den Charakter von Jesus. Wir werden also nicht so, wie seine Person in der Zusammensetzung ist. Wir werden nicht so groß wie Jesus, allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Auch heute ist Jesus allgegenwärtig, trotz seines Menschseins. Aber wir werden, wie er ist, in seinem Charakter. Und damit wir es ganz einfach haben. Der Charakter von Jesus ist ja der Charakter von Gott. Und dieser Charakter hat zwei Pole. Das heißt, zwei Hauptstellen und zwei Bereiche. In diesen zwei Bereichen sammeln sich verschiedene Aspekte. Aber es ist sehr einfach mitzunehmen heute Morgen, was es heißt, Jesus ähnlich zu werden, wenn Sie diese zwei Aspekte seines Charakters mitnehmen. Die werden in der Heiligen Schrift immer wieder angegeben. Im Alten und im Neuen Testament. Auf der einen Seite ist es Liebe und auf der anderen Seite ist es Heiligkeit. Das sind die zwei Pole, die sich zu widersprechen scheinen, nicht wahr? Aber sie ergänzen einander. Denn, wie man oft gesagt hat, wo man nicht so liebt, wie Gott liebt, ist man nicht heilig. Und wo man nicht so heilig ist, wie Gott heilig ist, ist man nicht liebend. Liebe muss von Heiligkeit gekennzeichnet sein. Sie muss heilige Liebe sein. Und Heiligkeit muss liebende Heiligkeit sein. Wir dürfen nicht einfach so, ohne weiteres, Gottes Wort in aller Strenge weitergeben. Ich habe gesehen, wie Christen gesprochen haben. Ich war in einer Stadt weit weg von hier und hatte dort einen Dienst und anschließend war ein junger Mann in diesem Gottesdienst. Und er war nicht gerade der zuverlässigste Mann. Ich weiß nicht, ob er Christ war. Ich glaube, er war Christ geworden. Aber er hatte einige Schwächen. Und er war in Gefahr, irgendwie angesteckt zu werden von einer Sache. Übrigens, es war Aldingen, glaube ich. Von der Sache war er irgendwie eingenommen. Und dieser Bruder merkte schon, von wo der Wind kam. Aber obwohl er heilig sprach, sprach er nicht in Liebe. Ich weiß nicht, ob der junge Mann das verkraftet hat, ich kannte ihn nicht. Aber das war ein Beispiel. Ich erlebe es an mir selbst. Jeder von uns ist geneigt, einseitig zu sein. Man muss lernen, liebend heilig zu sein. Aber das kann nur der Herr selbst geben. Aber darin sollen wir wachsen, nicht wahr? Wir können wachsen. Wir können unsere Sünden bekennen. Wenn wir lieblos gewesen sind, wenn wir unheilig gewesen sind, in Gedanken und Tat, dann können wir das bekennen. Das können wir, weil wir in Christus sind, weil wir mit Jesus zusammen sind und er ja unser Bürger ist. Wir haben ihn angenommen als den, der für uns gestorben ist. Er ist ja unsere Sündenvergebung. Und dann darf ich mit allen meinen Sünden zu ihm kommen, wissen, dass er für mich gestorben ist. Ich spiele nicht damit, ich spiele nicht mit seiner Gnade, in allem Ernst, aber mit Mut, mit Freimut darf ich das tun. Ich darf zu ihm kommen mit meinen Sünden und darf erwarten, dass er sie reinigt und wegnimmt. Und dann kann ich weitergehen. Aber wenn das nicht geschieht, werde ich nicht wachsen. Sie können noch und noch Ihre Bibel lesen, 10 Kapitel pro Tag. Wenn der Boden faul ist, Würmer, unbekannte Sünde, können Sie nicht wachsen. Sie müssen ein reines, wie nennt man dieses, was die Kinder früher in der Schule hatten, ein schwarzes Brett, ja. Schiefertafel, ja. Sie müssen eine reine Tafel haben, ja, eine saubere. Dann können Sie neu schreiben. Aber wenn es alles voll ist von Gekritzel und so weiter, dann können Sie nicht vorwärts kommen in Ihrem Schreiben. Geistlich gesehen, wir müssen unsere Sünden bekennen und dann können wir die Mittel zum Wachstum gebrauchen und können vorwärts kommen. In Liebe und in Heiligkeit. Das ist der Charakter von Jesus Christus. Und dazu wurden wir neu geboren, damit wir Jesus Christus ähnlicher werden. Zusammen, einzeln. Nun, das genügt für heute Morgen. Wir wollen noch einmal zusammen beten. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du dich uns selbst gegeben hast. Du hast dich uns geschenkt. Wir dürfen dich haben als unseren Geliebten, als unser Haupt, als unseren Bürgen, unseren Freund, unseren Lehrer, unseren Beistand. Wir danken dir, Herr, dass du unser Fürsprecher bist beim Vater. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, für deine Offenbarung, für deinen Heiligen Geist, für deine Kinder, Brüder und Schwestern in Christus. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns bauen zu lassen. Hilf uns, Herr, Initiative zu entwickeln, sodass wir uns selbst bauen. Hilf uns, Herr, vorwärts zu kommen in der Liebe zu dir und in der Heiligkeit, in der Gebundenheit an dich und in dem Getrenntsein von dieser Welt und ihrer Sünd und Lust. Bitte, Herr, lege deine Hand auf jedes deiner Kinder hier. Begleite es und lass es vorwärts kommen im Glauben, im Wandel mit dir. Amen.